Wir lesen heute Morgen 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 7. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 7. Hört das Wort des Herrn. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast nach deinem souveränen Willen bestimmt, dass jeder von uns heute Morgen hier anwesend ist, um dein Wort zu hören. Herr, möge es deine gnädige Absicht gewesen sein, dein Volk zu korrigieren, aufzuerbauen, zu ermutigen und auszurüsten und diejenigen, die sich in der Finsternis befinden, in das Reich deines geliebten Sohnes zu führen. Gib uns Ohren zu hören, Herzen zum Verstehen und den Willen nach deinem Wort zu leben. Wir bitten darum im Namen Jesu und um seines Namens willen. Amen.
Amen.
Bitte nehmt Platz. Woher weißt du, dass du ein wahrer Gläubiger bist? Wie kannst du sicher sein, dass du nicht nur dem Namen nach ein Christ bist? Gibt es irgendein Merkmal, das du an dir selbst finden kannst, das dir einen guten Hinweis gibt? Meine Eltern sind beide in hyperkalvinistischen Gemeinden aufgewachsen. Und einer der Hauptfehler, den diese Gemeinden lehren, ist, dass man nicht wissen kann, ob man gerettet ist. Es sei unmöglich, sich seines Standes vor Gott sicher zu sein. Sie lehren, dass Heilsgewissheit sehr leicht Einbildung sein kann. Aber diese Kirche ignoriert einige einfache Lehren der Heiligen Schrift. Es ist möglich, zu wissen, dass man gerettet ist. Wie hilft uns der Apostel Johannes? 1. Johannes 3, Vers 14 sagt uns, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Was sagt Jesus? Wie werden alle Menschen wissen, dass wir seine Jünger sind? Wenn wir einander lieben. Für sich alleinstehend mag diese Eigenschaft nicht ausreichen, aber sie ist sicherlich ein sehr gewichtiges Indiz dafür, ob man wirklich gerettet ist oder nicht. Und dann ist da noch die Frage, was bedeutet es, einander zu lieben? Wir haben bereits in den ersten Predigten zu diesem Kapitel gesehen, dass Liebe ein so weit gefasster Begriff sein kann. Nun, der Herr Jesus hilft uns auch bei der Beantwortung dieser Frage. In dem Vers, vor dem von mir zitierten Vers, sagt Jesus Folgendes. Johannes 13, 34. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Nun können wir nicht darauf hoffen, dass wir die Unermesslichkeit der Liebe Christi zu seinem Volk nachahmen könnten. Das liegt einfach jenseits unserer Möglichkeiten. Aber das ist nicht genau das, was Jesus sagt. Er sagt, dass wir einander auf die gleiche Weise lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Wie ich euch geliebt habe. Wie hat Jesus seine Jünger geliebt? Er sprach freundlich zu ihnen. Er sorgte sich von Herzen um sie und ihr Wohlergehen. Er unterwies sie, gab ihnen Rat und tröstete sie. Er betete mit ihnen und für sie. Er verteidigte sie, als sie angeklagt wurden. Er gab ihnen öffentlich zu verstehen, dass sie ihm lieber waren als seine Mutter, seine Schwester oder sein Bruder. Er tadelte sie für das, was falsch war, und er trug dennoch mitfühlend ihre Fehler. Entschuldigte sie, machte das Beste aus ihnen und überging so manches Versehen. So hatte er sie geliebt und so müssen sie einander lieben. Und so müssen wir einander lieben. Das ist die Art von Liebe, zu der wir in unserem Text heute Morgen aufgerufen sind. Eine positive und zielgerichtete Liebe. In vielerlei Hinsicht ist dieser Vers eine Zusammenfassung der Liste von Eigenschaften, die wir in den vorangegangenen drei Versen gesehen haben. Es ist der letzte Vers in diesem Kapitel, der von den Tugenden der christlichen Liebe spricht. Ihr werdet sehen, wenn ihr weiterlest, dass der nächste Vers damit beginnt aufzuzeigen, warum Liebe im Vergleich zu den geistlichen Gaben der bessere Weg ist. Aber fürs Erste will Paulus seine Verherrlichung der Tugenden der Liebe zu einem Höhepunkt bringen. Und so werden wir entpacken, was Paulus mit diesen vier Aussagen sagt und versuchen, sie auf unser eigenes Leben anzuwenden. Wenn wir dies tun können, werden wir einander so lieben, wie Christus uns geliebt hat, und folglich sicherer sein, dass wir tatsächlich seine Jünger sind. Gehen wir also gleich zu dem ersten Merkmal der Liebe, das wir in unserem Text lesen. 1. Korinther 13, Vers 7. Die Liebe erträgt alles. Nun, die Verwendung des Wortes ertragen ist hier nicht besonders hilfreich. Mein deutscher Wortschatz ist begrenzt, aber ich glaube, dass ertragen und erdulden, die letzte Eigenschaft, die wir heute Morgen betrachten werden, in ihrer Bedeutung sehr ähnlich sind. Im griechischen Originaltext ist das nicht so. Für diese erste Eigenschaft der Liebe könnten wir vielleicht genauer das Wort zudecken oder abdecken oder überdecken oder verschiedene andere zusammengesetzte Wörter mit dem Wort decken verwenden. Das griechische Wort könnte verwendet werden, um über das Aufsetzen des Deckels auf eine Pfanne beim Kochen zu sprechen. Ein anderes Mal wird es verwendet, um darüber zu sprechen, wie ein Bauherr das Dach auf ein Haus setzt. Dieses Bild ist nicht so schwer zu verstehen. Liebe überdeckt die Dinge. Aber beachtet bei diesen Bildern noch etwas anderes. Den Deckel auf einer Pfanne und das Dach auf das Haus. Bei der Abdeckung geht es weniger um das Verstecken oder Verbergen als um den Schutz. Und so ist es auch bei der christlichen Liebe. Petrus schreibt im 4. Kapitel seines ersten Briefes: Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Auch hier dürfen wir nicht denken, dass dieses Bedecken ein sündhaftes Verbergen von etwas ist. Wenn ein Mensch einen Mord oder ein anderes schreckliches Verbrechen begangen hat und wir ihm einen Platz zum Verstecken geben oder ihm bei der Flucht vor dem Gesetz helfen, tun wir nichts Gutes. So ist es mit der Sünde. Wir dürfen nicht versuchen, die Sünde nur in der Hoffnung zu verbergen, dass der sündige Bruder oder die sündige Schwester damit durchkommt. Wir müssen unseren Bruder oder unsere Schwester mit dieser Sünde konfrontieren. Aber der Punkt ist, dass wir dies unter vier Augen tun. Wir behalten die Angelegenheit für uns. Wir versuchen, den Ruf und den guten Namen unserer Brüder und Schwestern zu schützen. Außerdem geht es nicht nur darum, zu verhindern, dass die Angelegenheit weitergetragen wird. Es gibt auch einen persönlichen Aspekt bei dieser Deckung. In Jesaja 43, Vers 25 sagt der Herr: Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen, und deine Sünden will ich nicht gedenken. Der Herr greift dasselbe Bild im folgenden Kapitel auf, wenn er sagt: Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deiner Sünden. Hier können wir sehen, dass der Herr selbst unsere Sünde bedeckt. Sie sind durch eine Wolke verdeckt. Gott denkt nicht mehr an diese Sünden. Wir sollen die gleiche Einstellung haben. Wenn wir einen Bruder oder eine Schwester mit ihrer Sünde konfrontiert haben, wenn sie dafür Buße getan haben, dann ist unsere Antwort, dass wir sie für uns selbst zudecken. Wir persönlich müssen in jeder Hinsicht unwissend über diese Sünde sein. Es muss so sein, als ob diese Sünde nie geschehen wäre. Sie ist verdeckt. Wenn wir sie suchen, sollten wir sie nicht finden können. Und deshalb erweist sich Ertragen tatsächlich als eine hilfreiche Übersetzung. Denn wenn man so wie ich ist, ist dieses Überdecken der Sünde mühsam. Es ist nicht leicht, ein Vergehen einfach so zu behandeln, als wäre es nie geschehen. Unser Stolz ist so stark, dass es sehr schwer ist, ein Vergehen gegen uns wirklich zu vergeben. Mein Lieblingsbibelkommentator Thomas Cook sagt dies: Weil der liebende Mensch sich nicht über die Ungerechtigkeit freut und sie auch nicht bereitwillig erwähnt, was auch immer er an Bösem sieht, hört oder weiß, er verbirgt es dennoch, soweit dies möglich ist, ohne sich selbst an den Sünden anderer Menschen zu beteiligen. Wo oder mit wem auch immer er ist, wenn er etwas sieht, das er nicht gut heißt, spricht er darüber nur zu den Betroffenen, wenn er dadurch seinen Brüder gewinnen kann. Er ist so weit davon entfernt, die Fehler oder Versäumnisse anderer zum Gegenstand seines Tadels oder seiner Unterhaltungen zu machen, dass er über Abwesende überhaupt nichts sagt, sofern er nichts Gutes sagen kann. Ein Geschichtenerzähler, ein Verleumder, ein Flüsterer, einer, der Böses redet, ist für ihn wie ein Mörder. Er würde seinem Nächsten genauso gern das Leben nehmen, wie er seinen Ruf ermordet. Er macht nur eine Ausnahme. Manchmal ist er davon überzeugt, dass es zur Ehre Gottes oder, was dem gleichkommt, zum Wohl seines Nächsten ist, dass ein Übel nicht verdeckt werden sollte. In diesem Fall ist er zum Wohle der Unschuldigen gezwungen, den Schuldigen zu offenbaren. Aber er handelt in diesem Fall immer mit größter Sorgfalt und Vorsicht, damit er nicht das Gesetz der Liebe, indem er zu viel redet, mehr übertritt, als er es getan hätte, wenn er gar nicht gesprochen hätte. In vielerlei Hinsicht war diese ganze Betrachtung von die Liebe erträgt alles bereits die Anwendung. Aber es gibt einen speziellen Punkt, den ich gerne zur Sprache bringen möchte. Wir haben gesagt, dass es unsere Pflicht ist, einen Bruder oder eine Schwester in Christus damit zu konfrontieren, wenn wir sie sündigen sehen. Und ebenso haben wir gesagt, dass wir nach erfolgter Buße das, was wir gesehen oder gehört haben, vollständig bedecken müssen. Beides sind schwierige, aber notwendige Handlungen eines liebenden Christen. Es gibt jedoch auch Dinge, die die christliche Freiheit betreffen, die zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten führen können. Man muss hier sehr vorsichtig sein, um zwischen jemandem, der aufgrund eines anderen Verständnisses seiner Freiheit in Christus handelt, und jemandem, der sündigt, zu unterscheiden. Im ersten Fall ist es unvernünftig, von dieser Person Buße zu verlangen oder zu erwarten, wenn sie nicht im Unrecht ist, sondern lediglich eine andere Meinung vertritt. Kehren wir zu unserem Text zurück, 1. Korinther 13, 7. Als Nächstes sehen wir: Die Liebe glaubt alles. Was sagt dieser Text? Nicht. Er sagt nicht, dass alle Christen leichtgläubige Narren sein sollen. In Sprüche 14, Vers 15 heißt es: Der Einfältige glaubt jedem Wort, aber der Kluge achtet auf seinen Schritt. Die Liebe entzieht uns nicht die Macht der Vernunft. In der Vorstellung der Welt von Liebe ist dies so. Liebe ist blind, sagt man. Manchmal muss man nach seinem Herzen und nicht nach dem Kopf gehen, sagen sie, womit sie eindeutig meinen, dass Liebe und Logik nicht immer miteinander vereinbar sind. Dies ist für Christen nicht zu treffen. In der Tat ermutigt Jakobus jeden Gläubigen, der glaubt, dass es ihm an Weisheit mangelt, die Situation nicht einfach zu akzeptieren, sondern im Glauben zu Gott zu gehen und um Weisheit zu bitten. Nein, was Paulus hier vorstellt, ist das Heilmittel gegen den entgegengesetzten Standpunkt. Ihr seht, die menschliche Natur ist so beschaffen, dass selbst wiedergeborene Menschen sich eher als weise ansehen würden, als einen Mangel an Weisheit an sich festzustellen. Man wird eher einen Christen finden, der bereit ist, seine wohlüberlegte Meinung zu einem bestimmten Thema zu äußern, als einen, der zugibt, dass er glaubt, nicht das nötige Verständnis zu besitzen, um einen Kommentar abzugeben. Das ist ein Problem, weil es bedeutet, dass der durchschnittliche Christ auch eher bereit ist, ein Urteil zu fällen, als er es sollte. Jesus behandelt dies in der Bergpredigt. In Matthäus Kapitel 7 lesen wir, beginnend mit dem ersten Vers, Folgendes. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie willst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wie immer ist das Heilmittel die Liebe. Die Liebe ist immer bereit, das Beste zu denken. Die Liebe wird Informationen auf die positivste Weise verarbeiten, die möglich ist. Die Liebe ist leicht von der Integrität oder Unschuld eines Bruders oder einer Schwester zu überzeugen. Die Liebe verzeiht gerne Fehler. Die Liebe wird versuchen, den Täter so wenig wie möglich zu verurteilen. Und sie wird versuchen, menschliche Schwächen zu berücksichtigen, soweit sie dies kann, ohne die Wahrheit von Gottes Wort zu leugnen. Die Liebe glaubt bereitwillig, was ein Bruder oder eine Schwester zu ihrer eigenen Verteidigung vorbringt. Brüder und Schwestern, ich muss dies fragen, ist das ein Problem unter uns? Wenn man sein Urteil über seine Mitgläubigen mit jemand anderem teilt, ist das kein Zeichen für ein höheres Maß an Heiligung oder Reife. Ganz im Gegenteil, es ist unreif und lieblos. Damit gehörst du zu den Korinthern. Lasst uns also ein paar Szenarien betrachten, um zu sehen, wie sich unsere Liebe in dieser Hinsicht messen lässt. Ein Gemeindeglied versäumt die Gebetsstunde am Mittwoch, ohne eine Erklärung hierfür zu geben. Was geht dir als erstes durch den Kopf? Aha! Ich habe immer vermutet, dass sein Herz nicht wirklich am rechten Fleck war. Oder? Ich bin durch meine Anwesenheit in der Gebetsstunde heute reich gesegnet worden. Ich frage mich, wie ich es meinem Bruder oder meiner Schwester leichter machen kann, damit sie nächste Woche auch die Möglichkeit haben, so gesegnet zu werden. Wie wäre es mit diesem? Ein paar Gemeindemitglieder treffen sich regelmäßig, laden aber keine anderen ein, mitzumachen. Was geht dir als erstes durch den Kopf? Wie wunderbar, dass diese Mitgläubigen sich Zeit nehmen, um regelmäßige Gemeinschaft zu genießen. Oder? Sie laden mich nicht ein, weil sie lieblos sind und sich so von der Gemeinde als Ganzes distanzieren. Wir müssen lernen, wie Barnabas zu sein. Diese Aussage ist so ziemlich immer richtig, aber sie ist in diesem Zusammenhang besonders relevant. Während die Jünger in Jerusalem anfangs misstrauisch und skeptisch hinsichtlich der Bekehrung des Paulus waren, umarmte Barnabas ihn und brachte ihn in die Gemeinschaft. Wenig später erfährt die Gemeinde in Jerusalem, dass einige ihrer nicht ganz so jüdischen Brüder den Griechen in Antiochia das Evangelium verkündigten. Man spürt ein wenig Misstrauen unter ihnen, als sie Barnabas schicken, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Barnabas freut sich über das, was er gesehen hat. So sehr, dass er wieder Paulus holt und die beiden Männer weiter in der Gemeinde in Antiochia dienen. Ist Barnabas ein leichtgläubiger alter Romantiker? Nein. In der Heiligen Schrift steht genau an dieser Stelle, dass Barnabas ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens war. Das ist wirklich etwas, was jeder von uns anstreben sollte. Wir müssen weitermachen. Also zurück zu 1. Korinther 13, Vers 7. Ihr werdet sehen, dass es drittens heißt, die Liebe hofft alles. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass so wie sich die christliche Liebe von der Liebe der Welt unterscheidet, sich auch die christliche Hoffnung auch von der Hoffnung der Welt unterscheidet. Wenn ein Ungläubiger seine Hoffnung ausdrückt, resigniert er ihn im Wesentlichen vor dem Zufall oder dem Schicksal. Ich hoffe, dass es am Wochenende nicht regnet, wäre ein klassisches Beispiel. Ich habe keine Kontrolle über die Situation. Mir ist bewusst, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Ich habe ein bevorzugtes Ergebnis, aber es gibt keinen Grund zu glauben, dass ich das bekomme, was ich will. Die christliche Hoffnung ist anders, ganz anders. Es geht nicht um Zufall, sondern um Gewissheiten. Der einzige Unterschied zwischen christlicher Hoffnung und christlicher Erfahrung ist, dass das Objekt christlicher Hoffnung noch nicht eingetreten ist. Man braucht sich nur die Dinge anzuschauen, die die Bibel uns Christen als Hoffnung gibt, um zu sehen, dass diese garantiert eintreten werden. So hofft der Christ zum Beispiel auf die Auferstehung der Toten, Apostelgeschichte 23, Vers 6. Der Christ hofft auf die Erlösung des Körpers und der ganzen Schöpfung, Römer 8, 23 und 24. Der Christ hofft auf ewige Herrlichkeit, Kolosser 1, Vers 27. Der Christ hofft auf die Wiederkunft Christi, Titus 2, Vers 13. Der Christ hofft auf das ewige Leben und das Erbe der Heiligen, Titus 3, Vers 7. Der Christ hofft auf die Verwandlung in das Ebenbild Christi, 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Christen, was für eine unglaubliche Liste das ist. Und doch sind dies, wie ich bereits sagte, Gewissheiten. Wir sehen sie nur noch nicht, wie wir in Römer 8 lesen. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Unsere Hoffnung ist auf der Unveränderlichkeit Gottes gegründet. Hebräer 6 sagt uns, deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Unser Text sagt uns also, dass die Liebe aller Dinge hofft. Die Liebe blickt auch auf die Unveränderlichkeit Gottes und zieht bestimmte Schlussfolgerungen. Zum Beispiel können wir mit dem Apostel Paulus sagen, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Die Liebe hat allen Grund zu glauben, dass der schwache, fehleranfällige Gläubige eines Tages zur Reife gelangen wird. Wie genau sieht es also aus, wenn wir in dieser Eigenschaft Mängel aufweisen? Ein Mangel an Hoffnung wird das Gefühl hervorrufen, dass das christliche Leben ein Wettbewerb ist. Anstatt die Schwachen zu ermutigen, werden wir sie eher beiseite schieben und einfach weitermachen. Das Motto der amerikanischen Marineinfanterie lautet, kein Mann wird zurückgelassen. Das sollte das Motto eines hoffnungsvollen, liebenden Christen in Bezug auf seine Mitsoldaten sein. Wenn wir nicht alle Dinge hoffen, werden wir uns eher gegenseitig abschreiben. Misserfolge werden als tödlich angesehen. Ein Mangel an Hoffnung, dass ein strauchender Gläubiger wiederhergestellt werden kann, kann dazu führen, dass wir schweigen, wenn wir einen solchen Bruder oder eine solche Schwester entweder konfrontieren, ermahnen oder ermutigen sollten. Und wie sollte sich eine alles hoffende Liebe in unserer Haltung zeigen? Erlaubt mir noch einmal Thomas Cook zu zitieren. Wird von einem Bruder etwas Böses erzählt? Die Liebe hofft, dass die Erzählung nicht wahr ist, dass die damit verbundene Sache nie getan wurde. Ist es sicher, dass es getan wurde? Aber vielleicht wurde es nicht unter solchen Umständen getan, wie es erzählt wird, sodass, wenn man die Tatsache zulässt, es Raum gibt, zu hoffen, dass es nicht so schlimm war, wie es dargestellt wird. War die Tat offensichtlich unbestreitbar böse? Die Liebe hofft, dass die Absicht nicht so war. Ist es klar, dass die Absicht auch böse war? Es könnte aber auch sein, dass sie nicht aus dem festen Entschluss des Herzens entspringt, sondern aus einem Anfall von Leidenschaft oder aus einer heftigen Versuchung, die den Mann überkommen hat. Und selbst wenn man nicht bezweifeln kann, dass alle Handlungen, Absichten und Launen gleichermaßen böse sind, so hofft die Liebe doch, dass Gott endlich seinen Arm entblößt und sich den Sieg erkämpft und dass es im Himmel Freude über diesen seinen einen Sünder geben wird, der Buße tut. Lasst uns zu Korinther 13, Vers 7 zurückkehren, um unser letztes Merkmal der Liebe zu untersuchen. Es ist das 15. und letzte Merkmal in dieser Liste. Wir lesen dort: Die Liebe erduldet alles. Ihr werdet euch daran erinnern, dass ich beim ersten Punkt ertragen als eine wenig hilfreiche Übersetzung bezeichnet habe. Das gilt vor allem dann, wenn man sieht, dass ertragen und erdulden in der gleichen Liste stehen. Dennoch ist in diesem speziellen Fall die Übersetzung hilfreicher. Das griechische Wort ist eigentlich ein militärisches Wort, das standhaft bleiben, während man angegriffen wird, bedeutet. Deshalb unterscheidet es sich vom ersten Punkt der heutigen Predigt. Der erste Punkt ist eher aktiv. Die Vorstellung, etwas zu bedecken, ist die Liebe, die in der Art und Weise, wie sie mit anderen umgeht, proaktiv ist. Hier, am Ende der Liste, ist die Liebe passiver, da standhaft bleiben passiv ist. Der Verfasser verwendet dasselbe Wort, wenn er von Jesus spricht, am Anfang von Kapitel 12 des Hebräerbriefes, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Throns Gottes. Hier erhalten wir ein Gespür für das Militärische. Jesus Christus, der erobernde Held. Paulus verwendet dasselbe Wort von sich selbst in 2. Timotheus 2, Vers 10. Er schreibt: Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Auch hier seht ihr, dass die in diesen Texten dargestellte Ausdauer etwas Heldenhaftes hat. Die christliche Liebe kann erdulden, wenn alle anderen Leidenschaften erschöpft sind. Wenn der Körper nicht mehr aushalten kann, kann die christliche Liebe immer noch erdulden. Ein wahrer Gläubiger ist nicht nur in der Lage, alles zu tun, sondern durch Christus, der ihn stärkt, auch alles zu leiden. Wie Matthew Henry sagt: Welche Kraft und Festigkeit wird die glühende Liebe dem Geist geben? Was kann ein Liebender nicht für den Geliebten und um seinetwillen ertragen? Wie viele Kränkungen und Verletzungen wird er hinnehmen? Erinnert euch, wie Paulus die Bedrängnisse und Leiden dieses Lebens als leicht und nicht ins Gewicht fallend beschreibt. Das stimmt aufgrund der Herrlichkeit, die uns erwartet, wegen all der Prüfungen, die Christus um unseren Willen ertragen hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Wenn ihr die Geduld mit einem Bruder oder einer Schwester in Christus verliert, schaut auf den Herrn Jesus Christus und lernt von ihm, wie man eine Liebe ausübt, die alle Dinge erträgt. Wenn ihr unter einer bestimmten Prüfung die Hoffnung verliert, schaut auf den Herrn Jesus Christus und lernt von ihm, wie man eine Liebe ausübt, die alle Dinge erduldet. Und wo könnte man besser hinsehen als zum Tisch des Herrn, zu dem wir in einem Augenblick kommen? Denkt daran, dass die Liebe Jesu unsere Sünden bedeckt. Erinnert euch, dass Christus um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Das war Liebe, die alles glaubt und hofft, alles, was sein Vater ihm versprochen hatte. Diese Liebe erduldete etwa 33 Jahre lang unermessliche Demütigungen. Brüder und Schwestern, Liebe ist wirklich der bessere Weg. Üben wir sie in ihrer ganzen Fülle aus, um dessen Willen, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Amen. Amen.